Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Stabschef des Präsidenten Muldoko empfing den Besuch des Botschafters der EU in Indonesien und Brunei Darussalam. Präsident Joko Widodo begrüßt RRI-Zuhörer bei IKN. Präsident hat die Grundsteinlegung für eine Reihe von Infrastrukturen am IKN eingeweiht. Indonesien und die Türkei streben die Handelskooperation im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar an. Indonesien und Japan arbeiten zusammen, um integrative öffentliche Verkehrsmittel zu schaffen. Zwei Gewinner der Nationalen Deutsch Olympiade 2024 werden Indonesien vertreten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Stabschef des indonesischen Präsidenten Muldoko empfing am Mittwoch den Besuch des Botschafters der Europäischen Union in Indonesien und Brunei Darussalam, Denis Caibi, im Wiener Graha Gebäude in Jakarta. Bei dieser Gelegenheit ermutigte Muldoko den Abschluss der Verhandlungen des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Indonesien und der Europäischen Union, die seit 8 Jahren laufen, und die nachgelagerte Politik in Indonesien. Muldoko hoffte in einer am Mittwoch in Jakarta eingegangenen Erklärung, dass die IEU-CEPA-Verhandlungen bald eine gemeinsame Basis finden und gegenseitige Interessen berücksichtigen könnten. Muldoko sagte, dass die EU-Indonesiens strategischer Partner in verschiedenen Sektoren sei, insbesondere im Wirtschaftssektor, wo die EU das fünfte Hauptexportziel für indonesische Produkte im Wert von 21,5 Milliarden US-Dollar sei. Darüber hinaus sagte Muldoko, dass die indonesische Regierung auch ein Handelsabkommen für nachhaltige Entwicklung fördere, mit dem Schwerpunkt der Anwendung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsprinzipien, um nachhaltige Produkte wettbewerbsfähiger zu machen. Indonesiens Präsident Joko Widodo machte am Mittwoch, den 17. Januar, seine erste Sendung im Ministudio des Staatsrundfunk der Republik Indonesien RRI in der Hauptstadt Nusantara. Die Anwesenheit von Präsident Joko Widodo im RRI-Studio ist ein Teil einer Reihe bahnbrechender Einweihungen für eine Reihe von Projekten in der Hauptstadt Nusantara. Der Staatsoberhaupt begrüßte die Anwesenheit von RRI bei IKN. Bei dieser Gelegenheit drückte der Präsident seine Hoffnung aus, dass alle Indonesier von Aceh bis Papua durch RRI über die Entwicklung der Hauptstadt Nusantara informiert würden. Der Präsident übermittelte auch Pläne zur Umsetzung der Unabhängigkeitszeremonie am 17. August in IKN. Indonesiens Präsident Joko Widodo hat am Mittwoch, den 17. Januar, den Grundstein für eine Reihe von Entwicklungsprojekten in der Hauptstadt Nusantara aus Kalimantan gelegt. Anschließend führte der Präsident den Grundstein für das Nusantara Logistikzentrum Post Indonesia, die Staatsmoschee, das Behördenbürogebäude IKN und das Hotel Jambuluk Nusantara. Während der Grundsteinlegung von Nusantara Logistikzentrum bei IKN sagte der Präsident, dass die Existenz eines Logistikdienstleistungsunternehmens in IKN dringend notwendig sei und eine große Rolle bei der Stärkung der inländischen Lieferkette spiele. Der Präsident erklärte, die vom Ministerium für Bau und Sozialwohnungen erbaute Staatsmoschee bietet Platz für 60.000 Gläubige. Er erklärte, das Behördenbürogebäude OIKN werde mit einem Hauptbürogebäude, einem Rechenzentrumsgebäude und regionaler Infrastruktur mit einer Kapazität von bis zu 600 Personen in der ersten Phase ausgestattet. Das OIKN-Büro wird außerdem mit einer städtischen Galerie für direkte Gemeinschaftsdienste und mit integrierten Dienstleistungen in einer Tür ausgestattet. Das OIKN-Bürogebäude wurde mit einem Bauwert von 59 Milliarden Rupiah gebaut. Mittlerweile ist das Jambuluk Nusantara Hotel das sechste Hotel, das bei IKN gebaut wurde. Indonesien und die Türkei einigten sich darauf, im Jahr 2024 ein Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar anzustreben. Die Vereinbarung war das Ergebnis von dem Gespräch zwischen dem indonesischen Botschafter in der Türkei, Ahmad Rizal Purnama, und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das am Mittwoch, dem 17. Januar, in Ankara stattfand. In einer von rri.co.id zitierten offiziellen Erklärung betonte Botschafter Rizal während des Gesprächs mit Präsident Erdogan die Priorität der bilateralen Zusammenarbeit 1 plus 4 in den Bereichen Handel sowie Verteidigung und strategische industrielle Zusammenarbeit, Energie, Bauwesen und Pharmazeutik. Bilaterales Gespräch fand statt, nachdem Ahmad Rizal Purnama Präsident Erdogan im Präsidentenpalast in Ankara sein Beglaubigungsschreiben überreichte. Bei dieser Gelegenheit würdigte Erdogan Indonesien dafür, dass es die palästinensische Frage weiterhin beobachtet. Erdogan hofft insbesondere, dass die in Indonesien stattfindenden Parlamentswahlen reibungslos verlaufen und dem indonesischen Volk Gutes und Fortschritt bringen werden. Die indonesische Regierung arbeitet mit der japanischen Regierung zusammen, um im Rahmen des ASEAN-Japan-Kooperationsrahmens integrative öffentliche Verkehrsdienste für alle Ebenen der Gesellschaft zu realisieren. Die Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen einer Feldbewertung öffentlicher Verkehrsdienste für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen in Indonesien, die am Dienstag, dem 16. Januar, an dem MRT-Bahnhof ASEAN und dem MRT-Bahnhof Hotel Indonesia Roundabout in Jakarta durchgeführt wurde. Das Verkehrsministerium arbeitet über das Zentrum für nachhaltiges Transportmanagement PPTB mit dem ASEAN-Sekretariat zusammen, um Bewertungsaktivitäten unter Einbeziehung von Experten aus Japan zu erleichtern. Der Leiter von PPTB, Tri Cahyadi, drückte in einer am Mittwoch, dem 17. Januar, in Jakarta eingegangenen Erklärung seine Anerkennung gegenüber der japanischen Regierung für die Durchführung der Bewertung aus. Er hofft, dass diese Bewertung das Wissen der indonesischen Regierung bei ihren Bemühungen um die Schaffung inklusiver Transportdienste bereichern kann. Das Evaluierungsteam besteht aus Vertretern des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus sowie japanischen Experten und Beratern. 66 Schüler von 55 Oberschulen Berufsschulen und islamischen Oberschulen Madrasa Aliyah aus 27 Provinzen nahmen am 16. Januar im Goethe-Institut Jakarta an der Nationalen Deutsch-Olympiade 2024 teil. Die Expertin für Deutschunterricht am Goethe-Institut Indonesien, Antje Nels, sagte am Mittwoch, dem 17. Januar, gegenüber Voice of Indonesia, dass zwei Gewinner Indonesien vertreten werden, um im kommenden Juli an der Internationalen Deutsch-Olympiade in Deutschland teilzunehmen.
So this year, 2024, there will
be internationale Deutsch-Olympiade wird im Juli in Göttingen stattfinden. Die Gewinner des ersten und zweiten Platzes werden Indonesien vertreten, um gegen die Teilnehmer aus aller Welt anzutreten. Die Nationale Deutsch-Olympiade wurde vom Goethe-Institut Indonesien in Zusammenarbeit mit der Indonesian Deutsch-Lehrervereinigung IGBJI veranstaltet. Diese Olympiade ist ein jährlicher nationaler Wettbewerb für Deutschlerner im Alter von 15 bis 17 Jahren. Die diesjährige Nationale Deutsch-Olympiade ist die 17. und findet erstmals offline statt, nachdem die vorherigen drei Deutschsprach-Olympiaden wegen der Pandemie online veranstaltet wurden. Die Gewinner sind Jan Heran Valentin Hufnaski von der Ignatius Global School Palembang und Sebastian Diko Daniswara von der staatlichen Oberschule SMA Negeri 3 Yogyakarta. Sie werden nach Deutschland entsendet werden, um von 15. bis 22. Juli an der Internationalen Deutsch-Olympiade in Göttingen, Deutschland teilzunehmen. Rund 100 Teilnehmer aus 50 Ländern werden voraussichtlich um den Titel bester Deutschlerner kämpfen. Dieser große internationale Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.002,74 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.138,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.639 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Viele norwegische Touristen sind an dem indonesischen Stand auf der Travel Expo interessiert. Die Besucher drängten sich am indonesischen Stand auf der Travel Expo Norwegens. Die Tourismusmesse Travel Expo 2024 wurde von mehr als 7000 potenziellen Touristen besucht. Das teilte der indonesische Botschafter in Norwegen, Teuku Faiza Shah, am Montag, dem 15. Januar, in einer Pressemitteilung der Botschaft der Republik Indonesien in Oslo mit, die Antara vorliegt. Die Teilnahme der indonesischen Botschaft in Oslo an dieser Reisemesse ist ein Versuch, die Zahl der Touristenbesucher aus Norwegen nach Indonesien weiter zu steigern. In dieser Ausstellung beteiligte die indonesische Botschaft in Oslo Reiseveranstalter daran, potenzielle norwegischen Touristen direkt Tourismuspakete und Werbeaktionen anzubieten. Auf der Travel Expo 2024 steht der indonesische Stand unter dem Motto Escape the Winter. Dieses Thema wurde angesprochen, um dem zunehmenden Trend Rechnung zu tragen, dass die Norweger während der Winterferien Urlaub in tropische Länder machen. Der Winter in Norwegen, der minus 30 Grad Celsius erreicht, veranlasst die Norweger, wärmere Reiseziele zu wählen. In dieser Ausstellung stellte Indonesien andere Touristenziele als Bali vor, wie Jakarta, Yogyakarta, West Sumatra, Lombok, Nord Sumatra und Nord Sulawesi. Die Ausstellung wurde auch durch kulturelle Darbietungen des Bonaye-Tanzes aus Nord Sumatra und des Ondel-Ondel-Tanzes aus Jakarta belebt. Darüber hinaus bietet Indonesien auch typisch indonesischen Kaffee und das Spielen des Gambang-Musikinstruments, um die Aufmerksamkeit der Besucher weiter auf sich zu ziehen. Während der beiden Ausstellungsstage kauften viele Besucher indonesische Tourismuspakete. Viele von ihnen entscheiden sich für eine Rückkehr nach Indonesien, um die einzigartigen Reiseziele Indonesiens zu erkunden. Basierend auf Travel Expo Daten und norwegischen Statistiken gehören norwegische Touristen mit einer Sommer- und Winterurlaubszeit von mehr als 30 Tagen zu der Art von Touristen, die recht lange Urlaubszeiten haben, nämlich mehr als 10 Tage. Auch die Tourismusausgaben norwegischer Touristen sind recht hoch. Die bei potenziellen norwegischen Touristen beliebte Reiseart sind einzigartige Touristenattraktionen mit hohem kulturellen Wert, darunter Klettern und Tauchen. Darüber hinaus erwarten norwegische Touristen auch Reiseziele mit guten Einrichtungen und Transportmöglichkeiten. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Zuhörer, einige historische Ereignisse werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart präsentieren. Wir beziehen uns auf den 18. Januar. Wir beginnen mit dem Ereignis am 18. Januar 1977, an dem der jugoslawische Premierminister Jerman Bijedik beim Flugunfall starb. Am 18. Januar 1977 stürzte ein amerikanischer Jet in der Nähe von Sarajevo ab. Zu den Flugpassagieren gehörten der jugoslawische Premierminister und seine Frau. Nach dem Artikelbericht der New York Times vom 19. Januar 1977 stürzte das Bijedik-Flugzeug ab, nachdem es den Präsident Tito auf den Flughafen Belgrade begleitete. Der Präsident Tito war auf einer Reise in den Nahen Osten. Der Premier Bijedik und seine Frau Razija starben bei diesem klug abstolt. Sechs weitere Passagiere konnten ebenfalls nicht gerettet werden. Wir kommen jetzt zum Ereignis des Meteorfalls in Kanada. Ein Meteorit fiel in den Tagessee, Kanada am 18. Januar 2000. Basierend auf der wissenschaftlichen Untersuchung wurde der Meteorit als ein Carbonchondrit identifiziert. Das Gestein stammt aus einem Asteroiden, der sich zwischen dem Mars und dem Jupiter befindet. Außerdem verwandelten sie die kolloidalen Kristalle von diesem Meteorit ins Wasser nach der Verdampfung. Aus dieser Umwandlung schlossen die Wissenschaftler, dass die Erde Wasser von diesem Asteroid erhielt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Waldbrand in Australien. Der Waldbrand oder das Buschfeuer ereigneten sich in Canberra, Australien, vom 18. bis zum 22. Januar 2003. Wegen dieses Brands kamen 4 Personen ums Leben und mehr als 590 wurden verletzt, sowie 470 Häuser schwer beschädigt. Berichten zufolge wurde dieser Brand durch Blitzen, Einschläge im Nationalpark Brenda Bella und Namadji ausgelöst und breitete sich dann aus. Mindestens 100.000 Hektar Fläche waren verbrannt und beschädigt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Dibuh surur unsur Indonesian hat heute das Thema das Industrieministerium ist optimistisch, dass die Produktionsleistung steigt. Die indonesische Regierung ist weiterhin bestrebt, die Leistung der Manufakturindustrie im Jahr 2025 angesichts der Herausforderungen globaler, geökonomischer und geopolitischer Auswirkungen zu verbessern. Dan bisher war die Manufakturindustrie das Rückgrat für das nationale Wirtschaftswachstum. Die stellte der Industrieminister der Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita am Sonntag, den 14. Januar in Jakarta mit. Minister Agus sagte weiter, dass die verarbeitende Industrie Indonesiens gut geführt werden könne, sodass ihr Wachstum weiterhin zunehme. Er fügte hinzu, dass der Beitrag der Manufakturindustrie den größten zum nationalen Bruttoinlandsprodukt ausmache und im dritten Quartal 2023 16,83% erreichte. Die Manufakturindustrie leistet auch durchweg den größten Beitrag zum Exportwert Indonesiens. Im Zeitraum von Januar bis November dominierte noch der Export von Industrieprodukten im Wert von mehr als 171,23 Milliarden US-Dollar. Der Brief von Strukturglobal.com zitierte eine Pressemitteilung des Industrieministeriums und stellte fest, dass Indonesien zu den 10 größten Beitragszahlen für weltweit hergestellte Produkte gehöre. Indonesien ist das einzige ASEAN-Land auf der Liste. Laut dieser Veröffentlichung trägt Indonesien 1,4% zu den weltweit hergestellten Produkten bei. Diese Position ist eine deutliche Steigerung, denn vor 4 Jahren belegte Indonesien noch den 16. Platz. Minister Agus sagte, dass die Regierung im Einklang mit der Hoffnung, dass sie die globale Situation und die nationale Wirtschaft verbessern werden, optimistisch ist, dass sie auch die Leistung der indonesischen Manufakturindustrie verbessern wird und prognostiziert, dass das Wachstum der nicht Öl- und Gasverarbeitenden Industrie im Jahr 2025 mit einem Ziel von 5,80% gegenüber zum Vorjahr mit 4,81% zunehmen wird. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich die Regierung auf die Umsetzung verschiedener vorrangiger Programme wie kompetenzbasierte Berufsbildungsprogramme, Programme zur Umstrukturierung von Maschinen und Anlagen für kleine und mittlere Industrieunternehmen, IKM, sowie Programme zur Förderung neuer Unternehmer und zur Entwicklung technologiebasierter Start-up von IKM. Darüber hinaus führt die Regierung laut Minister Agus auch ein TKDN-Zertifizierungsprogramm ein, um die Wertschöpfung und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Weiterverarbeitung natürlicher Ressourcen in 3 Sektoren, nämlich der Agrarindustrie, Bergbau und mineralbasierte Industrie sowie Öl- und Gas- und Kohleindustrie fortzusetzen. Die Regierung unterstützt auch die Entwicklung von Industriegebieten und erleichtert die Zertifizierung grüner Industrien. Das war unser Indonesien.
Bersama dirimu.
rasa berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi, takkan mampu ku hadapi dunia ini. Pernah sama bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki sama lamanya. Cinta saat ku jatuh nanti. Menangis sepi,
menangis sepi.
Cintailahku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi. Cintailahku
of Indonesia.
Imhai dengan program Bunda Baris Indonesian milik Ih Inan di Al-Irshad Moshe in Bandung, West Java, West Thailand. Ibusurer Miniso Futurismus uns kreativ visa Sandiaga Salahuddin Uno udita di existen dir Al-Irshad Moshe indir region Kota Baru Parahyangan pada larang denih nu ain ot dir anbetung senen o ain hiros ragenu cir fu religius and tourismus imbecik wes Bandung is ain cih arti Sandiaga Uno is das diese Mose keine Kuppel hat, aber vom Design sehr gut ist, uns die Besucher beim Beten in der Al-Irshad Moshe ein Erlebnis genießen können, das sie von anderen Museen unterscheidet. Die Besucher, die vom der 2010 eingeweihten Mose wurde von der größten Mose Masjidil Haram und der Kaaba inspiriert, die Form einer Kiste haben. Ein weiteres einzigartiges Merkmal dieser Mose mit einer Kapazität von 1500 Gläubigen ist auch von den Wänden der Mose aus zu erkennen. Das Gitter an den Wänden dieser Mose besteht aus perforierten Ziegeln, die in den arabischen Buchstaben zwei Schadersätze bilden. Normalerweise haben Museen keine Aussicht, weil die Wände alle geschlossen sind. In dieser Mose befindet sich auf dem Platz des Imams eine Kalligraphie von Gott Allah über dem Wasserbecken. Die Aussicht ist offen und sehr gut. Liebe Hörer, Mr. Sandiaga Uno lud auch alle ein, das Gefühl des Betens mit einer außergewöhnlichen Aussicht in der Al-Esat-Mose zu genießen. Ihm zufolge können die Besucher beim Besuch der Al-Esat-Mose die Natur erleben, den Schöpfer der Natur verehren und verherrlichen. Liebe Hörer, das war Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Peter.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem ersten Indonesia Pokémon Spiel, Pikachu mit Batik, erscheint bald. Niantic Inc. als Entwickler des Pokémon Go Spiels führen das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft und Garuda Indonesia zusammen mit The Pokémon Company TPC, dem Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft und Garuda Indonesia, eine Reihe interessanter Aktivitäten im Rahmen der Zusammenarbeit mit Pokémon Air Adventure durch. Eines davon ist Pikachus Indonesien-Reise, anschließend der Einführung der ersten Indonesien-Ausgabe von Pokémon, nämlich Pikachu in Batik Shirts. Pikachus Indonesien-Reise ist die größte gemeinsame Synergieveranstaltung zum Thema Pokémon, die vom 2. bis 3. März 2024 in Indonesien im Puputan Renon Field, Denpasar, Bali stattfinden wird. Der Leiter der Schwellenmärkte von APAC Niantic Inc., Rafael Siregal, sagte, diese Synergie ziele darauf ab, den Fortschritt des indonesischen Tourismussektors zu fördern, indem das Interesse inländischer und internationaler Touristen geweckt werden. Rafael Siregar erklärte weiter, dass Indonesien ein sehr bedeutender Markt für Niantic Inc. mit einer treuen Community im gesamten Archipel sei. Deshalb möchten wir die Trainer würdigen, indem wir das indonesische Kulturerbe in Pokémon Go integrieren. Pikachus Indonesien-Reise vereint spannende Abenteuer zwischen der realen und virtuellen Welt der Pokémon. Fans können eine Vielzahl unterhaltsamer Aktivitäten wie verschiedene Stände, Spiele, Auftritte und Pikachu und andere interessante Veranstaltungen genießen. Während des Events können Pokémon Go Trainer außerdem spannender mit Boni und Spezialforschung spielen und Pokémon in Sondereditionen fangen, darunter Pikachu mit Batik Hemd und fliegendes Pikachu mit speziellen Luftballons. Diese Pokémon werden in begrenztem Umfang im Spiel verfügbar sein. Dieses Projekt entstand aus einem Gespräch zwischen dem Vizepräsidenten für Schwellenmärkte Niantic Inc. Omar Telens mit dem Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno beim Pokémon Festival 2022. Neben Pikachus Indonesien Reise und Pikachu in Batik Hem wird es in Pokémon Air Adventure in Zukunft weitere Programme geben, darunter Garuda Indonesia Pikachu Jet. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Biarkan jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Lied von der Band aus Bandung Kahitna. Kahitna, eine Musikgruppe, die am 24. Juni 1986 gegründet wurde. Zu dieser Zeit bestand die von Yovie Widianto geleitete Gruppe aus drei Sängern, nämlich Carlos Sabah. Er ist am 19. April 2023 in Jakarta im Alter von 54 Jahren gestorben. Und dann Hedi Yunus und Mario Ginanjar. Eines der Merkmale von Kahitna ist, dass seine musikalischen Arrangements eine Kombination aus Jazz, Pop, Fusion, Latin und ethnischen Elementen sind. Mittlerweile dreht sich das Thema des Liedes um die Liebe mit romantischen Texten. Das Lied Cerita Cinta oder auf Deutsch Die Liebesgeschichte ist keine Ausnahme. Dieses Lied erzählt die Geschichte von dem Beginn der Liebesgeschichte zweier Turteltauben, von ihrer ersten Begegnung bis zu dem Moment, in dem beide ein Gefühl der Liebe verspürten und sich für eine Beziehung entschieden. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Cerita Cinta oder auf Deutsch Die Liebesgeschichte. Gesungen von Kahitna. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Of Indonesia.
Meski hatiku memilihmu.